Zu einer Gräfin in St. Petersburg kam eines Tages ein Juwelenhändler. Und dieser Juwelenhändler bot ihr ein ganz besonders schönes Perlenhalsband an. Die Frau war begeistert. Allerdings verlangte der Mann dafür die ungeheure Summe von 250.000 Rubel. Die eitle Dame hätte das Halsband nur zu gerne gehabt, aber der Preis war ihr einfach zu hoch. Der Juwelenhändler war allerdings schlau. Und er war ein richtiges Schlitzohr. Er sagte, nun, dann werde ich es eben der Prinzessin anbieten. Da blitzten die Augen der Gräfin vor giftigem Neid auf. Die Prinzessin war ihre verhasste Nebenbuhlerin. Die durfte es auf keinen Fall bekommen. Und so dachte sie einen Moment lang nach und fragte den Händler schließlich, ob er ihr das Halsband 10 Monate lang zurücklegen könne. Dann würde sie es kaufen. Der Juwelier war damit einverstanden. Und was tat die Gräfin? Nun, sie hatte ein Einkommen von jährlich 300.000 Rubel. Die nächsten 10 Monate verzichtete sie auf alle Annehmlichkeiten. Sie entließ ihre ganze Dienerschaft, verließ ihren Palast und ging in ein griechisches Kloster. Auf die Art sparte sie innerhalb von 10 Monaten 250.000 Rubel zusammen und konnte sich schließlich mit der schönsten Halskette der ganzen Stadt schmücken. Wenn man sie fragte, was es gekostet habe, erwiderte sie lachend, 10 Monate Gefängnis. Seit einigen Monaten beschäftigen wir uns in der Bibelstunde und auch mittwochs in unserem Hauskreis mit verschiedenen Gleichnissen, mit Gleichnissen, die Jesus erzählt hat. Und bei einem dieser Gleichnisse überkam mich schnell die Überzeugung, dass ich dazu eine Predigt halten sollte. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass ihr euch vielleicht schon denken könnt, um welchen Text es heute geht, aber ich lese ihn trotzdem einmal vor. Er steht in Matthäus 13, in den Versen 44 bis 46. Also, Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Jesus sagt dort, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Gleichnis. Oder besser gesagt, ein schönes Doppelgleichnis. Es sind zwei schöne Gleichnisse. Sie sind schön, weil sie so einfach zu verstehen sind und man trotzdem eine ganze Menge daraus lernen kann. Und es ist praktisch, dass Jesus ein und dieselbe Botschaft direkt mit zwei unterschiedlichen Beispielen veranschaulicht hat. Auf die Art lässt sich die Botschaft noch leichter verstehen. Und welche Botschaft ist es, die Jesus uns hier vermittelt? Ich habe dazu in zwei Studienbibeln nachgesehen. In zwei Studienbibeln, die ich sehr mag. Und in der einen habe ich als Zusammenfassung gelesen, diese beiden Gleichnisse beschreiben den großen Wert des Himmelreichs, sowie die extremen und dringenden Maßnahmen, die die Menschen deshalb ergreifen sollten. Und in der anderen Studienbibel steht, diese beiden Gleichnisse haben eine identische Bedeutung. Beide beschreiben die Erlösung als etwas, was vor den meisten Menschen verborgen ist, das aber einen solchen Wert hat, dass die Menschen, denen die Erlösung offenbart wird, bereitwillig alles aufgeben, um sie zu besitzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihr sowohl die Gleichnisse als auch die Erklärung dazu irgendwann schon mal gehört habt. Allerdings bin ich mir genauso sicher, dass bei diesen beiden Beispielen schnell etwas Wichtiges übersehen wird, weil sie falsch ausgelegt werden. Und so könnte ich mir vorstellen, dass auch euch die komplette Aussage des Doppelgleichnisses bisher vielleicht entgangen ist. Einfach, weil manche Auslegungen dazu unvollständig sind. Denn die Frage ist, vermittelt Jesus mit den beiden Gleichnissen wirklich dasselbe? Sehen wir uns das doch mal an. Welchen Vergleich zieht Jesus in Matthäus 13, Vers 44? Nochmal zur Erinnerung. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Jesus redet von einem Schatz, einem Acker und einem Menschen. Der Schatz entspricht Jesus zufolge dem Himmelreich. Der Mensch findet den Schatz im Acker und ist bereit dazu, alles aufzugeben, um das Himmelreich zu bekommen. Das ist also genau das, was uns die beiden Studienbibeln vermitteln. Das Gleichnis beschreibt den großen Wert des Himmelreichs sowie die extremen und dringenden Maßnahmen, die die Menschen deshalb ergreifen sollen. Es stellt die Frage, bist du bereit, alles für den Himmel zu geben? Und dann fügt Jesus direkt den nächsten Vergleich an. Und er sagt, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das ist gewissermaßen nochmal genau das Gleiche. Ein Kaufmann findet eine kostbare Perle und ist bereit, alles aufzugeben, um diese Perle zu kaufen. Und wieder ist es ein Hinweis darauf, wie kostbar das Himmelreich ist und dass wir alles dafür tun sollen, um das Himmelreich zu erlangen. Oder? Nein. Nein, genau darum geht es hier in diesem zweiten Gleichnis nämlich nicht. Der Schlüssel zum richtigen Verständnis besteht wie so oft darin, dass wir ganz genau lesen müssen, was Jesus wirklich gesagt hat. Womit hat Jesus dieses zweite Gleichnis begonnen? Nun, in Vers 45 steht, wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Seht ihr den Unterschied? Im ersten Gleichnis vergleicht Jesus das Himmelreich mit dem Schatz, den wir haben möchten. Im zweiten Gleichnis vergleicht Jesus das Himmelreich aber nicht mit der Perle, sondern mit dem Kaufmann. Und dieser feine Unterschied verändert die gesamte Bedeutung des Vergleichs. Sehen wir uns deshalb zunächst einmal das zweite Gleichnis genauer an. Nochmal, Matthäus 13, Vers 45 und 46. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Das Himmelreich gleicht also einem Kaufmann. Und dieser Kaufmann sucht Perlen. Und als er eine schöne Perle findet, gibt er alles, um diese Perle zu bekommen. Die erste Schwierigkeit, die wir hier haben, besteht darin, dass ein Kaufmann eine Person ist, das Himmelreich aber, naja, keine Person ist, sondern ein Reich. Wie kann man eine Person mit einem Reich gleichsetzen? Wie soll man das verstehen? Nun, ich denke, am einfachsten ist dieses Problem zu lösen, indem wir darüber nachdenken, was das Besondere im Himmel ist. Und das Besonderste am Himmel ist das, was wir bereits in Hiob 19, Vers 25 bis 27 lesen können. Der leidende Hiob schreibt dort, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Und ist meine Haut noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Also, was ist das Beste am Himmel? Ganz kurz gesagt, Gott ist da. Wir sehen das auch in Offenbarung 21, Vers 3 und 4, wo Johannes schreibt, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Was ist das Beste am Himmel? Gott ist da. Das Himmelreich wird gewissermaßen dadurch definiert, dass Gott dort ist. Und deshalb ist es an dieser Stelle durchaus möglich, das Himmelreich mit Gott selbst gleichzusetzen. Sehen wir uns den Text also nochmal mit diesem Gedanken an. Dann sagt Jesus, Gott gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Gott ist auf der Suche nach kostbaren Perlen. Und um die Perle zu identifizieren, sehen wir einfach mal in Hesekiel 34, Vers 12 nach, was Gott sucht. Er sagt dort, wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Gott sucht seine Schafe. Und dadurch wird klar, dass eigentlich wir die Perle sind. Wir können uns mit der Perle gleichsetzen. Die Perle, die Gott sucht. Gott sucht nach uns Menschen. Und wenn er einen gefunden hat, der zu seiner Herde gehört, dann gibt er alles, um diesen einen Menschen zu bekommen. Um das jetzt ein bisschen abzukürzen, möchte ich euch einfach nur darauf hinweisen, dass dieses Gleichnis letztlich genau dasselbe aussagt wie Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist es, was wir in dem Gleichnis von der Perle sehen können. Gott selbst ist auf der Suche nach uns. Und um uns Menschen zu retten, hat er das Kostbarste aufgegeben, was er hatte. Seinen geliebten Sohn. Den hat er am Kreuz sterben lassen. Wir sehen hier also, Gott hat alles getan, um uns zu retten. Er hat alles gegeben, um uns zu kaufen. Alles, um uns zu bekommen. So wichtig sind wir ihm. Und so wichtig ist es ihm, dass wir zu ihm in den Himmel kommen können. Aber wenn man es genau nimmt, dann steht in diesem Gleichnis noch eine kleine Wichtigkeit, die diese Aussage nochmal steigert. Was genau hat Jesus gesagt? Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also der Kaufmann sucht gute Perlen. Und was hat er gefunden? Eine kostbare Perle. Eine einzige. Und um diese eine Perle zu bekommen, hat er alles gegeben. Das bedeutet, selbst wenn Jesus durch seinen Tod am Kreuz nur dich hätte retten können, nur dich und keinen anderen, dann hätte er es getan, weil du ihm so viel wert bist. Das muss uns klar sein. Es ist nicht nur so, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Gott liebt dich so sehr, dass er dafür seinen Sohn gegeben hat. Du bist ihm so wichtig, dass er alles für dich gibt. Und ich bin ihm so wichtig, dass er nur für mich seinen Sohn geopfert hätte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht verstehen. Ich meine, ich kenne mich. Ich weiß, dass ich absolut nicht perfekt bin. Ich kenne mich und ich kenne meine Fehler. Und ich weiß, dass ich sogar noch Fehler habe, die ich nicht mal kenne. Aber trotzdem liebt mich Gott. So sehr, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat. In mir erzeugt das ein Gefühl von Demut, vielleicht sogar von Scham. Aber wisst ihr, was für eine Reaktion an dieser Stelle eigentlich viel angebrachter wäre? Eine ganz andere. In einer Missionsveranstaltung in China wurde Johannes 3, Vers 16 gelesen. Als der Prediger das erklärt hatte, was wir gerade gesehen haben, da stand ein alter Chinese auf und er machte komische Bewegungen. Er begann zu tanzen. Man packte ihn, um ihn freundlich hinauszuführen, weil er offenbar den Verstand verloren hatte. Aber er sagte, ich bin bei Vernunft. Aber wenn es wahr ist, was der Mann da gesagt hat, dann weiß ich nicht, was ich sonst vor Freude machen soll. Wisst ihr, das ist eigentlich die richtige Reaktion. Deshalb mein Appell an dich. Gott liebt dich so sehr, dass er alles für dich gegeben hat. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn für dich geopfert hat. Also freu dich darüber. Freu dich und fühl dich von Herzen geliebt. Das ist es, was Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen möchte. Du bist Gott so wichtig, dass er alles getan hat, um dich zu retten. Aber wie ist es jetzt mit dem ersten Teil des Doppelgleichnisses? Hat das dieselbe Bedeutung? Nein. Im ersten Teil des Doppelgleichnisses wird die andere Seite beleuchtet. Es hat die Bedeutung, die wir kennen. Aber nur weil wir die Bedeutung kennen, heißt das noch lange nicht, dass uns das leicht fällt. Denn es muss die Frage erlaubt sein, ob wir wirklich alles für Gott geben. Also werfen wir nochmal einen Blick auf Matthäus 13, Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wieder wird hier das Himmelreich mit etwas verglichen. Und wieder muss uns klar sein, dass das Besondere am Himmelreich ist, dass Gott dort ist. Allerdings wird das Himmelreich an dieser Stelle nicht mit einer Person verglichen, sondern mit einem Schatz. Und deshalb geht es hierbei eher um das Ziel, das wir haben, den Himmel selbst. Und während wir in dem anderen Vergleich sehen können, wie Gott alles gegeben hat, um uns zu retten, werden wir jetzt darauf hingewiesen, dass wir alles geben sollen, um in den Himmel zu kommen. Das hat jetzt also was mit Anstrengung zu tun. Was bist du bereit für Gott zu geben? Aber was bedeutet es, dass wir alles geben sollen, um in den Himmel zu kommen? Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Immer wieder predige ich euch, dass Jesus alles für unsere Rettung getan hat. Keiner von uns kann durch irgendwelche Werke oder durch gute Taten in den Himmel kommen. Das geht nicht. Und gerade haben wir auch gesehen, dass Gott alles gegeben hat, um uns zu retten. Wir haben gesehen, dass er die Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Wir haben gesehen, dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben bekommen. Was also sollen wir dann noch tun? Warum sollen wir alles geben, um den Acker mit dem Schatz zu kaufen? Und was bedeutet das? Zunächst mal muss uns natürlich klar sein, dass sogar in Johannes 3, Vers 16 eine Bedingung steht, die wir erfüllen müssen. Wie war das? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Welche Bedingung wird hier genannt? Wir müssen glauben. Also, während Gott schon unbegreiflich viel gegeben hat, um uns zu retten, müssen wir nur noch glauben. Aber das müssen wir auch. Ohne das geht es nicht. Das sehen wir in Hebräer 11, Vers 6, wo es heißt, aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also wir müssen an ihn glauben und durch unseren Glauben in eine Beziehung zu ihm treten. Das sehen wir auch in Johannes 3, also in dem Kapitel, in dem Jesus mit Nikodemus redet, und indem er diesen wunderbaren Satz sagt, den wir jetzt schon mehrmals gehört haben. Aber in Johannes 3, Vers 1 bis 3, da lesen wir, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das bedeutet, dass wir ganz neu beginnen müssen. Denkt an Johannes 1, Vers 12 und 13, wo Johannes schreibt, Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wir müssen mit ihm leben, in einer Beziehung mit ihm, als Gottes Kinder. Wir sollen also als Kinder Gottes leben. Was es bedeutet, Kind zu sein, kann ich momentan an Rahel ziemlich gut sehen. Denn ich merke immer wieder, wie abhängig sie von mir ist. Sie braucht mich. Und erstaunlicherweise mag sie es auch, wenn ich bei ihr bin. Immer wieder sucht sie meine Nähe. Und genauso muss uns klar sein, dass wir abhängig von Gott sind. Und wir müssen seine Nähe suchen. Aber da ist noch etwas, was ich an Rahel sehen kann. Immer öfter kommt es vor, dass sie ein ganz bestimmtes Wort sagt. Nämlich A-E. Das Wort, das benutzt sie oft, A-E. Besonders benutzt sie es dann, wenn wir sie anziehen wollen, wenn wir sie irgendwo hochheben wollen, wenn sie gekleckert hat und wir es aufwischen wollen, wenn wir ihr die Hände waschen wollen, wenn wir sie die Treppe hochtragen wollen, wenn wir kochen, wenn wir die Tür aufmachen und so weiter. Also, sie sagt es wirklich oft und das kann echt auch manchmal nerven. Aber was heißt das? Nun, A-E, das heißt nichts anderes als Rahel. Und was sie damit sagen will, ist, Rahel kann das schon, Rahel will das machen. Es ist ein Zeichen dafür, dass Rahel wächst, dass sie dazulernt und dass sie selbstständig wird. Und ich habe mir sagen lassen, dass das ganz normal ist. Und noch mehr, das ist gut und wichtig. Kinder müssen wachsen. Und genauso ist das auch bei uns als Christen. Christen müssen wachsen. Christen müssen in ihrer Beziehung zu Gott wachsen. Christen müssen in ihrem Leben als Christ wachsen. Und wenn ein Christ das nicht tut, dann stimmt da was nicht. Und deshalb tut's mir weh, wenn ich Christen sehe, die seit 5, 10 oder 13 Jahren hier in unsere Gemeinde kommen und sich nicht weiterentwickeln. Es tut weh, Christen zu sehen, die nicht wachsen. Es tut weh, weil es nicht gesund ist. Und es tut vor allem weh, wenn diese Christen dann nur sonntags zum Gottesdienst kommen und das war's. Besonders wenn sie zu Veranstaltungen wie Bibelstunde, Hauskreis und Bibelkreis sagen, dass ihnen das nichts bringt. Sowas tut weh, weil sie ihr Ziel damit verfehlen und weil sie nicht begriffen haben, worum es wirklich geht. Das Gleichnis zeigt uns, wir sollen alles für den Schatz geben. Das bedeutet, dass wir Gott wirklich an die erste Stelle in unserem Leben stellen müssen. Es bedeutet nicht zwingend, dass wir alles, was wir haben, verkaufen müssen. Das kann sein, muss aber nicht. Aber es bedeutet, dass wir all unsere Entscheidungen Gottes Plan und seinem Willen unterstellen sollen. Es bedeutet, dass wir das Beste für ihn geben sollen, auch unsere Zeit. Und es bedeutet, dass wir seine Nähe und seine Führung suchen sollen. Und genau dabei können uns Veranstaltungen wie Bibelstunde und Hauskreise helfen. Sie bieten uns die Möglichkeit zum Wachstum. Solche Gruppen fördern das Wachstum. Das Wachstum, das wir als Christen so dringend brauchen. Auch wenn wir das vielleicht selbst nicht glauben. Und genau deshalb freue ich mich, dass wir nach und nach ein paar Hauskreise mehr in der Gemeinde haben. Und noch mehr würde es mich freuen, wenn im Lauf der Zeit jeder von uns mindestens eine weitere Veranstaltung zusätzlich zum Gottesdienst besuchen würde. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass es ganz viele verschiedene Gründe dafür geben kann, warum ein Christ nicht wächst. Und es kann auch ganz viele verschiedene Gründe dafür geben, warum ihr vielleicht nicht zur Bibelstunde oder zum Hauskreis kommt. Einen dieser Gründe möchte ich kurz ansprechen. Und deshalb muss ich an der Stelle einen kurzen Einschub machen. Denn natürlich kann es an mir liegen, dass ihr nicht kommt und dass ihr nicht wächst. Das ist mir bewusst. Und aus diesem Grund möchte ich gerne einen Abschnitt aus dem 1. Samuel-Buch lesen. In 1. Samuel 12, Vers 1 bis 5, da lesen wir: Da sprach Samuel zu ganz Israel: Siehe, ich habe eurer Stimme gehorcht in allem, was ihr mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Siehe, nun wird euer König vor euch herziehen. Ich aber bin alt und grau geworden, und meine Söhne sind bei euch. Ich bin vor euch hergegangen von meiner Jugend an bis auf diesen Tag. Hier stehe ich. Nun tretet gegen mich auf vor dem Herrn und seinem Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Wem habe ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich ein Geschenk angenommen, um mir damit die Augen blenden zu lassen? Ich will es euch zurückgeben. Sie sprachen: Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemandem etwas genommen. Er sprach zu ihnen: Der Herr ist euch gegenüber Zeuge und heute auch sein Gesalbter, dass ihr nichts in meiner Hand gefunden habt. Sie sprachen: Ja, Zeuge sollen sie sein. Samuel stand hier vor den Israeliten und hat sie dazu aufgefordert, ihm Vorwürfe zu machen. Er hat sie dazu aufgefordert, ihm zu sagen, wenn er an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht hat. Und genau das möchte ich heute auch machen. Ich bin alt und grau geworden. Söhne habe ich nicht, aber meine Tochter ist bei euch. Seit ziemlich vielen Jahren bin ich Pastor hier und versuche, für euch da zu sein, euch zu führen, euch zu dienen und euch zu lehren. Hier bin ich. Sagt mir, wenn ich euch irgendetwas getan habe. Sagt mir, wenn ich mich an euch versündigt habe. Oder vielleicht besser, kommt nach dem Gottesdienst zu mir und lasst uns drüber reden. Ruft mich an oder schreibt mir. Natürlich weiß ich, dass ich nicht Samuel bin. Ich schätze ihn so ein, als wäre er ein besserer Mensch gewesen als ich. Und daher rechne ich nicht damit, dass ich keinem von euch etwas getan habe. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass ich jemandem von euch in seinem Wachstum im Weg stehe. Und deshalb, bitte sagt es mir. Kommt zu mir und sagt mir, wenn ich einem von euch ein Ärgernis war oder euch sonst irgendwas angetan habe. Wenn es etwas an mir zu bemängeln gibt, lasst es mich wissen. Und wenn es etwas an der Bibelstunde oder dem Hauskreis, meinem Predigen oder sonst irgendwas in der Gemeinde zu bemängeln gibt, dann nehmt euch einen Zettel und schreibt es auf. Nehmt den Zettel und schmeißt den in die Feedbackbox hinten im Flur. Und dazu ist sie da. Denn ich will nicht, dass ich oder irgendeine unserer Veranstaltungen dazu führt, dass du nicht wachsen kannst. Dass du nicht so wachsen kannst, wie du sollst. Deshalb, wenn es irgendwas zu bemängeln gibt, dann raus damit. Aber kommen wir zurück zu unserem Schatz im Acker. Das, worauf ich zum Schluss noch ganz besonders hinweisen möchte, ist, dass Jesus den Himmel mit einem Schatz vergleicht. Ich weiß, das ist banal, aber ich weiß nicht, ob uns das überhaupt wirklich klar ist, was das bedeutet. Und deshalb nochmal ganz langsam. Was ist ein Schatz? Ein Schatz ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Mein großer Schatz heißt Judith und sitzt gerade im anderen Zimmer und passt auf meinen kleinen Schatz auf. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Ein Schatz ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Und der Schatz hier in unserem Gleichnis, der ist so wertvoll, dass er mehr wert ist als alles andere, was dieser Mann besitzt. Das ist auch kein Wunder, denn alles, was der Mann besitzt, ist vergänglich. Dieser Schatz aber ist ewig. Es ist die ewige Beziehung zu dem allmächtigen Gott im Himmel, zu unserem Vater. Ich wünsche mir, dass wir nach und nach immer mehr begreifen, wie wertvoll diese Beziehung ist. Ich wünsche mir, dass uns klar wird, wie kostbar es für uns ist, dass wir Vater zu unserem Gott sagen dürfen. Ich wünsche mir, dass wir verstehen, wie groß das Vorrecht ist, dass wir im Gebet mit ihm reden dürfen und dass wir ihm wichtig sind. Und ich wünsche mir, dass wir kapieren, wie sehr wir uns darüber freuen können, dass er sich uns in der Bibel offenbart hat. Das wünsche ich mir für uns alle. Ich möchte euch da ein kleines Beispiel aus unserem Hauskreis nennen. Und ich versuche das einigermaßen anonym zu machen. Bei uns im Hauskreis, da ist es so, dass wir am Anfang immer erstmal eine Weile miteinander reden. Also wir tauschen uns über unsere Alltagssorgen aus oder über Kinofilme oder alles Mögliche. Kurz gesagt, wir pflegen Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Wir Christen, wir brauchen so etwas. Aber irgendwann kommt dann immer der Moment, in dem irgendeiner von uns sagt, sollen wir dann mal anfangen? Und ganz schnell hört man dann ein begeistertes Ja von einer ganz bestimmten Person. Und dann guckt man diese Person an und sieht in ein freudestrahlendes Lächeln mit glänzenden Augen. Und diesen Augenblick liebe ich. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle eine solche Einstellung bekommen. Denn dieses Lächeln, das zeigt mir, da sitzt jemand, der verstanden hat, wie kostbar der Schatz ist, der in diesem Acker verborgen ist. Können wir nicht mal versuchen, all den Krampf und den Druck zu vergessen und stattdessen einfach auf den wunderbaren Schatz sehen, den Gott für uns bereitet hat? Denn wenn wir das tun, dann werden auch wir begeistert sein von all dem, was Gott für uns macht. Dann werden wir bereit sein, wirklich alles dafür zu geben. Und dann werden wir alles tun, um in unserem Leben als Christ zu wachsen. Wenn wir einfach mal kapieren, wie groß und wie wertvoll dieser Schatz ist. Wie gesagt, wir haben hier ein wirklich schönes Doppelgleichnis mit zwei verschiedenen Bedeutungen. Ja, es ist mit Arbeit verbunden, wenn wir wirklich Gott an die erste Stelle in unserem Leben stellen sollen. Und ja, es ist auch mit Mühen verbunden, wenn wir in unserer Beziehung zu Jesus wachsen sollen. Aber verliert bitte niemals aus den Augen, wie wunderbar der Schatz ist, den Gott für uns vorbereitet hat. Lasst euch von niemandem, auch nicht von mir, die Begeisterung für Gott und sein Wort nehmen. Und denkt daran, all das hat Gott für uns gemacht. Und er selbst hat alles dafür gegeben, dass wir gerettet werden können. Aber nicht nur das. Er hat alles dafür gegeben, dass du gerettet werden kannst. Du. Und dafür will er von dir nichts weiter als das, was sowieso das Beste für dich ist. Eine liebevolle und ehrliche Beziehung. Und deshalb, kauf dir den Acker und freu dich an diesem wunderbaren Schatz.